Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt im Studio. Guten Abend. 21 Berliner Kulturinstitutionen haben gestern in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin appelliert, die Schließungen zu beenden. Schon vor Wochen schlossen sich Museumsdirektoren aus ganz Deutschland zusammen und forderten ebenfalls eine rasche Öffnung. Mittlerweile zeigen mehrere Studien, dass die Gefahr, sich in einer Ausstellung oder im Theater mit dem Coronavirus zu infizieren, eher gering ist, wenn die Hygienekonzepte eingehalten werden. Ob die Appelle aus der Kultur nächste Woche Mittwoch beim Bund-Länder-Treffen gehört werden, könnte vielleicht auch vom Blick in andere europäische Länder abhängen. Denn in Österreich oder Spanien sind Museen wieder geöffnet, auch in Italien. Und die Konzepte scheinen aufzugehen. Lisa Weiß berichtet aus Rom, ob und wie das Angebot angenommen wird.
Samstagnachmittag am Eingang der Vatikanischen Museen. Hier vor der Tür ist einiges los. Grüppchen mit 10 oder 20 Personen warten auf den Einlass. Giulia und Simone haben zusammen mit 8 anderen Römerinnen und Römern eine geführte Tour gebucht. Pünktlich um 15.15 Uhr geht es los. Drinnen muss das Mikrofon in der Tasche bleiben. Was auffällt, es ist recht voll. Immer wieder laufen andere Gruppen direkt vor Giulia und Simone vorbei. Immer wieder wird ihre Gruppe von Aufsehern weitergescheucht in den nächsten Raum oder muss warten. Troppa gente, zu viele Leute. Alle tragen Masken, die Fenster sind offen, wo auch immer es geht. Aber obwohl sich fast alle um Abstand bemühen, es ist nicht überall möglich, ihn einzuhalten. Und so sagt Giulia, die als Krankenpflegerin im Operationssaal assistiert. Es war sehr schön, aber für mich waren es schon sehr viele Leute. In einigen Räumen, vor allem in den kleinen, war es zu voll wegen der anderen Gruppen. Ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt, aber gleichzeitig ist es schön, zurück in einem Museum zu sein. Kunsthistoriker Simone sieht das Ganze etwas lockerer. Ich erinnere mich an Besuche, bei denen es wirklich überfüllt war. In der Galerie der Landkarten ist man mehr oder weniger durchgeschoben worden. So war es heute nicht, aber es waren schon viele Leute da, für das, dass wir eine Pandemie haben. Wenige Tage später im Chiostro del Bramante im Zentrum von Rom. Hier findet gerade eine Ausstellung über den Streetart-Künstler Banksy statt. Auch hier ist der Eintritt kontingentiert, wie in den Vatikanischen Museen. Alle 15 Minuten dürfen 20 Menschen den Rundgang durchs Museum beginnen. Alles wirkt ein bisschen leerer, etwas entspannter. Auch diese Besucherin, die zum ersten Mal seit einem Jahr wieder im Museum ist, fühlt sich wohl. Wir sehen, dass alles sehr, sehr gut gehandhabt wird. Zutrittsbeschränkungen, Abstand. Deshalb bin ich wirklich unbesorgt. 1:1 vergleichen lassen sich die beiden Erfahrungen nicht. Denn der Chiostro del Bramante darf als italienisches Museum nur unter der Woche öffnen, wo naturgemäß weniger Andrang herrscht. Die vatikanischen Museen dagegen unterstehen dem Vatikan und sind auch samstags geöffnet. Wobei die künstlerische Direktorin des Chiostro del Bramante, Natalia De Marco, sagt, auch ihr Museum hat Besucherspitzen. Donnerstag und Freitag sind zu Samstag und Sonntag geworden. Die Leute passen sich sehr schnell an den neuen Rhythmus an. Von Montag bis Mittwoch und auch am Donnerstagmorgen kein Problem. Wirklich schwierig wird es am Freitag. Eine Reservierung ist quasi obligatorisch. Dass am Wochenende die italienischen Museen geschlossen sein müssen, während in den gleichen Städten Bars und Restaurants tagsüber öffnen dürfen, würde sie naturgemäß gerne ändern. Es ist kein einfaches Jahr gewesen für Natalia De Marco und die Banksy-Ausstellung. Inmitten der Vorbereitungen kam die Pandemie und daher haben wir die Eröffnung um 6 Monate verschieben müssen. Sie wurde trotzdem im September vom Publikum sehr gut angenommen. Natürlich war der Zutritt beschränkt, die Zahlen wären also eigentlich noch höher gewesen. Und dann wurden wir im Herbst wieder geschlossen. Ja, dieses Projekt war ziemlich schwierig. Und jetzt, nach der Wiedereröffnung, muss sie jede Woche zittern. Steigen die Infektionszahlen? Bleibt die Region Latium nach dem italienischen System gelb und die Museen dürfen öffnen? Oder wird sie orange und die Ausstellung muss schließen? Schon jetzt ist klar, die Banksy-Ausstellung wird verlängert, damit sie sich finanziell lohnt und damit noch mehr Besucher die Möglichkeit haben, sie zu sehen. Momentan sind es vor allem die Römerinnen und Römer, die kommen und sich darüber freuen, dass pandemiebedingt so wenige Touristen in der Stadt sind. wie auch Valentina.
Ich persönlich nutze das aus, um anzuschauen, was ich vorher nie gesehen habe, weil immer zu viele Menschen da waren, weil die Schlange zu lang war.
Lisa Weiß berichtete aus Rom. Die italienische Bevölkerung war als erste in Europa massiv von der Pandemie und von Ausgangssperren betroffen. Knapp 100.000 Menschen sind dort bislang an Covid-19 gestorben. Die Bilder der Militärkolonnen in Bergamo, die letztes Frühjahr die Toten abtransportierten, wirken bis heute nach. Es gab aber auch andere Bilder, Bilder der Leere, bedingt durch den Lockdown. Da, wo sich sonst Touristen drängeln, herrschte Stille und Stillstand. Die Bibliotheca Herziana in Rom, das Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, zeigt diese Lockdown-Bilder nun auf seiner Website. Johannes Röll, Leiter der Fotothek, hatte im Frühjahr 2020 5 Fotografen in Rom und Neapel mit dieser Serie beauftragt. Über diese Dokumentationsfotografie im Lockdown konnte ich heute Nachmittag mit ihm sprechen. Ich habe Johannes Röll gefragt, wie die Fotografen diese Situation eigentlich empfunden haben.
Die Fotografen haben das tatsächlich zunächst als wahnsinnig anders empfunden. Natürlich erstmal als große Gelegenheit, aber dann, als die Fotografen tatsächlich anfingen zu fotografieren, wurde ihnen ganz schnell diese Neuartigkeit der Situation bewusst. Das war tatsächlich eine andere Aufnahmesituation. Das war nicht mehr dieses Menschen wegscheuchen oder einen besonderen Winkel finden, aus dem heraus man ein Monument besonders menschenarm fotografieren kann, sondern es war dann doch eine ganz andere Situation, die da eingetreten ist. Und dieses Staunen hinter der Kamera, das ist auch etwas, was diese Bilderserie sowohl der römischen als auch der neapolitanischen Fotografien zusammenbindet.
Sie nennen das Projekt ja Dokumentationsfotografie im Lockdown. Dokumentiert wird ja aber im Grunde gar nicht das, was wir auf den Fotos sehen. Welche Wirklichkeit wird denn hier abgebildet?
Ja, das Projekt fing ja eigentlich auch nicht als ein Ausstellungsprojekt an, sondern tatsächlich als ein Projekt der wissenschaftlichen Dokumentationsfotografie. Wir wollten die Monumente endlich einmal so fotografieren, wie wir sie aus Aufnahmen des späten 19. Jahrhunderts beispielsweise kennen. Die Spanische Treppe, das Pantheon, das Kolosseum, ohne Menschen, ohne Autos, ohne Werbung, ohne Trubel außen herum. Und diese wissenschaftliche Dokumentationsfotografie ist ja zunächst einmal unpersönlich und emotionslos. Und sie kommt eigentlich ohne Kommentar an. Und durch das Wörtchen Lockdown ergibt sich dann eine ganz andere Wirklichkeit, weil wir bestimmte Ereignisse, die sich während dieser Zeit auch abgespielt haben, tatsächlich in uns tragen. Das sind natürlich die Sargkolonien, die Transporte, die Toten, die Bilder aus den Krankenhäusern. Eine einzelne Fotografie, wie zum Beispiel die des Pantheon, berichtet das nicht. Das ist eigentlich eine trockene, emotionslose Fotografie.
Die Serie macht es.
Die Serie macht es. Und es sind dann letztlich wir, die diese Fotografien betrachten und rezipieren und unsere persönlichen Erfahrungen darin einordnen.
Sind das eigentlich andere Städte, die wir da sehen? Also Rom und Neapel sehen auf diesen Bildern ja fast skulptural aus. Also ich musste zum Beispiel an Architekturmalerei aus der Renaissance denken. Da werden ja so Kulissen im Grunde genommen gebildet.
Das ist natürlich eine Sichtweise, die sich aufdrängt. Wir kennen diese Plätze nur bevölkert. Trevi-Brunnen, Kolosseum, das sind eben die Touristenmagneten. Im Herzen von Bella Italia, dem Land der Sehnsucht und der blühenden Zitronenbäume. Und da ist plötzlich diese Absenz, diese Leere, diese Stille. Und das ist etwas, das wir in uns, mit unseren Emotionen und unseren Erfahrungen in irgendein Gleichgewicht zu bringen versuchen. Und das macht eben diese Spannung dieser Serie von Fotografien aus.
Sie stellen ja auf der Website auch einen ganz interessanten Vergleich an. Da stellen Sie ein Foto des Konstantinbogens von 1880 neben eine Fotografie von 2020 im Lockdown. Und darauf ist zu sehen, dass sich in 140 Jahren im Grunde genommen nicht viel verändert hat. Da ist mal ein Baum gewachsen und die Häuser im Hintergrund sehen anders aus. Das ist ja auch aber eine etwas beunruhigende Projektion in die Zukunft hinein, ohne Menschen, aber die Architektur überdauert.
eine mit Sicherheit beunruhigende und sicherlich auch gespenstische Vision. Aber Sie sind nicht die Einzige, die aus diesen Fotografien, aus dieser Serie von Fotografien etwas sehr Beunruhigendes herausliest. Es gibt Kommentare, die von Fotohistorikern auch, die die Serie als spooky bezeichnen, als gespenstisch und die diese Realität, die die Fotografien zeigen, sie zeigen ja im Grunde nichts anderes, wie Sie sagen, als das, was vor 140 Jahren auch schon da war. Ein Monument in seiner Umgebung, das ohne Menschen auskommt und zurechtkommt. Und darum ging es uns auch bei, als wir die Fotografien in Auftrag gegeben haben, dass wir die Serie auch als Dokumentation, nicht nur von Monumenten, sondern als Dokumentation eines zeitlich begrenzten Zustands begreifen wollten und auffassen wollten und weitergeben wollten.
Der Kunsthistoriker Johannes Röll über die Serie Dokumentationsfotografie im Lockdown, die Sie auf der Website der Bibliotheca Herziana aufrufen können. Es geht eben zurzeit alles nur digital. Aber immerhin geht doch einiges in der Kultur. Das Augsburger Brecht-Festival zum Beispiel, das gestern eröffnet wurde, zeigt sich durchaus experimentierfreudig. Zum Auftakt wurde eine Videoversion von Heiner Müllers Stück Verkommenes Ufer, Medea-Material, Landschaft mit Argonauten gezeigt, in der Müller die antike Tragödie der Kindsmörderin Medea mit Szenen aus der Gegenwart zu einem, wie er es nannte, Triptychon verwebt. Jürgen Kuttner und Tom Kühnel, die das Brecht-Festival zum zweiten Mal leiten, haben dieses Triptychon in einem Video inszeniert. Christian Gampert hat zugesehen.
Die Augsburger Oberbürgermeisterin freute sich im Vorspann darüber, dass man nun wieder Kultur genießen könne, wenn auch vorerst nur digital. Ob das mit dem Genießen bei Heiner Müller so stimmt, ist eine andere Frage. Der düstere Sprachbildhauer hat nach jedem Stoff etwaige Hoffnungshorizonte ausgetrieben. In Müllers Text glänzen am verkommenen Ufer Keksschachteln, Kothaufen und Präservative. Bei Tom Kühnel und Jürgen Kuttner überlappen sich mehrsprachige Loops, historische Fotos der russischen Revolution und Bilder der Renaissance. Wiedergeburt ist hier nirgends. Aber gerade weil die Regisseure die Totenmasken von Brecht und Müller mehrfach durchs Bild geistern lassen, geht es ihnen darum, von heute aus einen Blick auf dieses nihilistische, antikisierende Stück zu richten.
Für dich hab ich getötet und geboren. Ich, deine Hündin, deine Hure, ich. Ich sprosse auf der Leiter deines Ruhms, gesalbt mit deinem Kot, Blut deiner Feinde.
Bei Heiner Müller ist neben der Medea-Geschichte des Liebesverrats und der Gegenwehr der verlassenen Frau immer auch der politische Verrat als Folie sichtbar, die nicht eingelösten Versprechen des Realsozialismus, die Menschenverachtung des Kapitals. Während Müller seine Medea in ihre eigene Wüste schickt, ins Niemandsland ihrer Wut und Einsamkeit, so locken uns Tom Kühnel und Jürgen Kuttner ins digitale Niemandsland der Töne und Bilder. Die sind natürlich beeindruckend kollagiert, öffnen aber auch einen Beliebigkeitsraum, der mit zunehmender Spieldauer ein wenig nervt. Drei Medeas winden sich in vielerlei Kostümen durch die Müllhalden der Zivilisation. Sie tragen vom Brautkleid bis zu Fellkostüm und Horrormaske epocheübergreifend alles, was den Niedergang der Menschheit anschaulich machen könnte. Sie spucken Text und räkeln sich in Posen, aber das alles ist wie im Schaufenster, Standbilder statt Schauspielerei. Da man den antikisierenden Wahnsinn des Texts nicht durch die Psyche einer Person erzählt, sondern im Kollektiv auflöst, im Dreierchor, bekommen auch Müllers Sprachbilder eine falsche Feierlichkeit. Zwischen den Schenkeln hat der Tod eine Hoffnung, bei den Digital Natives wohl eher nicht. Als Dokumente des Scheiterns bieten uns die Regisseure eine Ahnengalerie der europäischen Linken, Autorenbilder von Schiller bis Benn und, kommt ja nicht drauf an, Polizeifotos von den Opfern des Prostituiertenkillers Jack the Ripper, was die geschichtliche Opferrolle der Frau belegen soll. Nun, Medea hat sich bekanntlich gewehrt. Dazu wird per Archivmaterial wild herum assoziiert, was die Medea-Figur so hergibt. Ulrike Meinhof, die ihre Kinder verließ, um in den Untergrund zu gehen, erzählt vom Zusammenhang von politischem und privatem und auch Familie Goebbels brachte, wie Medea, ihre Kinder um, als der Endsieg endgültig verpasst war. In der digitalen Nacht sind alle Katzen grau. Die vielen technischen Helfer einer solchen Videoproduktion versehen das natürlich mit der bewährten Beeindruckungsästhetik. Rein gedanklich ist die Suppe aber ziemlich trübe. Zudem wirkt Heiner Müllers sprachliches Pathos in der filmischen und musikalischen Adaption eher altbacken. Was auf der Bühne live funktioniert, ist im Video oft fauler Zauber.
Ja, 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 jetzt tritt der Bräutigam ins Brautgemach.
Jetzt tritt der Bräutigam ins Brautgemach.
Jetzt legt er seiner jungen Braut zu Füßen das Brautkleid der Barbarin.
Jetzt legt er seiner jungen Braut zu Füßen das Brautkleid der Barbarin, das Brautgeschenk.
Geschenk.
Die Aufführung ist ästhetisch eher bei der Filmsprache eines Peter Greenaway als bei Heiner Müller, gerade in der Inszenierung der verdreifachten Medea. Ein digital überformter Heiner Müller verliert aber viel von seiner Kraft, als hätte man Samson die Haare geschnitten.
Heiner Müllers Stück Verkommenes Ufer, Medea-Material, Landschaft mit Argonauten als Videoarbeit beim Brecht-Festival in Augsburg. Christian Gampert berichtete. Auf Bildschirmen fand auch dies statt, das Festival Rewriting the Future, das die Allianz Kulturstiftung in Berlin gemeinsam mit dem Maxim Gorki Theater und anderen noch bis Sonntag online veranstaltet. Wenn die Zukunft neu geschrieben werden soll, dann muss es schon mindestens eine Version von ihr geben. Die Gegenwart sagt, dass es um die Kunstfreiheit weltweit nicht gut bestellt ist. Eine Dynamik, die eher zu als abnimmt. Da reicht ein Blick nach Polen, Ungarn oder in die Türkei. Damit in Zukunft die Kunst wieder freier wird, muss sich also etwas ändern. Wie das gelingen kann, darum ging es bei Rewriting the Future. Barbara Behrendt hat sich durch die zahlreichen Veranstaltungen der ersten beiden Festivaltage geklickt.
Man hätte meinen können, dass im Corona-Jahr 2020, in dem weitaus weniger Kunst gezeigt werden konnte, auch weniger Künstlerinnen verfolgt, zensiert, verhaftet oder verurteilt worden sind. Doch das Gegenteil ist der Fall. Srirak Plipat, der Geschäftsführer der NGO FreeMuse, die sich für die Freiheit der Kunst weltweit einsetzt, präsentiert im neuen Jahresreport erschreckende Zahlen. Mindestens 978 Verstöße gegen die Kunstfreiheit hat die Organisation in 89 Ländern gezählt. 2019 waren es noch 711. In 60% aller Fälle sind es die Regierungen selbst, die die Kunstfreiheit einschränken. In einem Video kommt Rita Dewan aus Bangladesch zu Wort, die es nicht glauben kann, dass man sie, gläubige Muslima, wegen eines angeblich blasphemischen Liedes zum Tode verurteilt hat. Und die Autorin Asli Erdogan, selbst einst in der Türkei in Haft, ist wütend, wie wenig man in Europa über totalitäre Regime wissen will. Naja, ich bin in der Türkei aufgewachsen. In den 50 Jahren, die ich dort verbracht habe, habe ich 2 Militärdiktaturen erlebt. Die Gegenwart ist die schlimmste Phase, die ich selbst miterlebt habe. Aber diese Botschaft kriegen wir einfach nicht in die Welt. Niemand will das hören. Was kann man tun? Plipat von FreeMuse drängt darauf, die Staaten zur Einhaltung der legalen Rahmenbedingungen zu zwingen. Oft seien deren Gesetze von vornherein ein Verstoß gegen die Menschenrechte.
Many laws are inconsistent with international human rights standards in the first place.
Bei einem späteren Panel in der Allianz Kulturstiftung folgen weitere praktische Ideen. Shermin Langhoff, Intendantin des Maxim Gorki Theaters, fordert alle Institutionen auf, geflüchtete Künstlerinnen zu fördern.
Wir haben Artist in Exile Programme, in denen wir den einen oder die andere aufnehmen können. Aber ich glaube, dass jede Institution in Deutschland aufgerufen ist und nur über so eine Fläche darüber, dass alle Angebote machen, kann etwas funktionieren, was praktische Solidarität ist.
Es gibt also durchaus Festivalmomente, in denen es für die interessierte Zuschauerin ohne Fachkenntnis konkret wird. Die meiste Zeit aber ist Rewriting the Future ein Branchentreff, eine Insider-Veranstaltung für Betroffene und Kulturschaffende. Das Programm bietet ein weit verzweigtes Allerlei. Neben Kunstfreiheit wird ganz generell über Freiheitsrechte diskutiert, über die Zustände auf Lesbos, Flüchtlingshilfe auf dem Mittelmeer, Rechtshilfe in Diktaturen, die Auswirkungen der Corona-Krise und dann auch noch ein ganzes Panel über die Zukunft der Berliner Kulturpolitik, bei dem ausgewiesene Expertise für die Förderstrukturen der Hauptstadt nötig war, um überhaupt folgen zu können. Rund ein Dutzend Kulturinstitutionen haben sich fürs Festival zusammengetan. getan. Das disparate Programm darf einen also nicht wundern. Fesselnde öffentliche Gespräche, in denen auch mal die Kunst selbst Thema ist, steuert bislang nur das Gorki-Theater bei. Wie die Literatur-Nobelpreisträgerinnen Hertha Müller und Svetlana Alexejewitsch über den Trost von Literatur sprechen, ist einfach immer bewegend. Zudem fordert Müller eine klare Haltung gegenüber der Türkei und Belarus.
Was hat Erdogan für eine Diktatur geschaffen in kürzester Zeit? Atemberaubend. Wir schauen einfach nur zu. Und es ist hierzulande auch das Problem, dass zum Beispiel Leute aus Belarus, die fliehen aus politischen Gründen, nicht aufgenommen werden, automatisch. Und das finde ich entsetzlich, dass in diesem Land auch das Wort Diktatur nicht das bedeutet, was es wirklich ist. Wir sagen autoritäres Regime. Es ist eine Diktatur.
Die türkische Künstlerin Sera Doğan ruft am Abend darauf dazu auf, sich aus dem Ausland nicht nur für prominente Gefangene wie damals für Deniz Yücel einzusetzen, sondern solidarisch mit allen zu sein. Solidarität ist ohnehin der wichtigste Wert für die Verfolgten, das zeigen alle Diskussionen. Man kann sie, so der Journalist Can Dündar, überall finden. In jenem Autor, der sich mit einem Stuhl einfach vors Gefängnis im türkischen Silivri setzte, oder im Soldaten, der Dündar bei der täglichen Leibesvisitation zuflüsterte: Ich lasse es wie eine Untersuchung aussehen, aber eigentlich umarme ich dich.
Bis morgen läuft das digitale Festival Rewriting the Future noch, in dem es um die Freiheit der Kunst und internationale Solidarität geht, Barbara Behrendt berichtete. Fast 3000 Synagogen und Gebetsräume gab es vor 1933 in Deutschland. Heute sind es nur etwa 130. Einige Synagogen, wie der Rote Backsteinbau in der Berliner Pestalozzi-Straße, haben der Zerstörungswut der Nationalsozialisten und der Gleichgültigkeit der Nachkriegszeit getrotzt und werden heute wieder genutzt. Andere wurden neu gebaut, teilweise als Nachbau alter Synagogen, teilweise aber auch in einem modernen, strengen Stil. Nach welchen Kriterien also wird eine Synagoge gebaut?
Endlich mal erklärt.
In Hamburg und in Potsdam wurde und wird darum gestritten, ob man rekonstruiert oder neu denkt. Fragen wir also unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Meistens sind es offenbar moderne Bauten, wenn eine Synagoge gebaut wird. Muss das so sein?
Nein, das muss überhaupt gar nicht so sein. Es gibt für das Äußere von Synagogen überhaupt keine ästhetischen Regeln oder wenigstens Traditionen in dem Sinne, außer der einen ganz großen Tradition, dass man sich an die Gewohnheiten und an die Umgebung anpassen möchte und an die Gewohnheiten der Mehrheitsgesellschaft. Das hat ganz praktische Gründe. Das dreht sich zum Beispiel darum, dass die Minderheit, und die Juden sind in aller Regel bis auf Israel eine Minderheit, dass die Minderheit sich auch damit schützen will, dass sie nicht so gut zu erkennen ist. Das hat auch bautechnische Gründe. Das hat natürlich auch Gründe historisch gesehen in der Diskriminierung. Also wenn in Potsdam beispielsweise diese alte Synagoge, die 1938 geschändet wurde und 1945 zerstört wurde, wenn die einfach nur in der Platzwand des heutigen Platzes der Einheit drin stand, dann war das eben auch ein Signal. Nun ja, Juden sind eben nicht so wichtig, dass sie ein freistehendes Kultgebäude haben sollten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Linien, aber tatsächlich ist es so, dass man Synagogen von außen oft gar nicht erkennen kann, wenn nicht ein großer Davidstern dranhängt. Einfach deswegen, weil es keine Regeln gibt, zum Beispiel um einen Turm zu bauen, wie es bei Minaretten ja notwendiger ist sogar, oder dass man Glocken unterbringen muss, wie es bei den meisten Kirchen nötig ist, oder dass man große Höfe haben muss, wie bei vielen Tempeln. Man hat da eine extreme Anpassungsfähigkeit bewiesen in den letzten 2000 Jahren, die übrigens auch den Reichtum und das wahnsinnig Spannende von Synagogenarchitektur ausmacht.
Aber ich nehme an, dass man ganz frei eben auch nicht bauen darf, wenn es um religiöse Bauten geht. Welche rituellen Regeln gibt es denn für Synagogen?
Na, es gibt ganz scharfe oder zumindest sehr starke Traditionen und Regeln für das Innere von Synagogen. Da sieht es nämlich gar nicht mehr so liberal und so offen aus. Ganz zentral ist zum Beispiel, dass es einen Vorraum geben muss zum eigentlichen Gebetssaal. Und dieser Vorraum soll ein Waschbecken haben, dass man sich die Hände waschen kann. Überhaupt soll der Gebetssaal möglichst getrennt werden von den Gemeinderäumen. Traditionell, gerade in Osteuropa, war das oft quasi dasselbe. Also man hat die Schule gehabt, also den Raum, in dem man zusammen gelernt hat. Und dann hat man die Synagoge gehabt, die direkt daneben steht. Das sind eben getrennte Räume gewesen, einfach um auch einen Sonderraum zu haben für das Gebet. Das ist nicht unbedingt rituell vorgeschrieben, aber das ist die große Tradition. Und dieser eigene Gebetsraum muss eben zum Beispiel eine Wand haben, haben oder sollte eine Wand haben mit einer Nische darin, wo man die Torarollen aufbewahren kann. Das kann auch ein Schrank sein, aber dieser Schrank oder diese Nische sollte Richtung Jerusalem weisen. Vor der Nische hängt im Allgemeinen ein kleines Licht oder auch ein sehr prachtvolles, das kann ganz unterschiedlich gestaltet werden, aber es hängt ein Licht davor und dieses Licht soll an das Feuer erinnern, dass das Volk Israel bei seinem Auszug aus Ägypten durch die Wüste geleitet hat. Dann steht irgendwo ein Beamer, eine sogenannte Beamer, das ist die zentrale, ein Lesepult, das kann sehr unterschiedlich sein, das kann in der Mitte des Raumes stehen, das kann auch gegenüber der Torah-Nische stehen, das kann auch an anderen Stellen sein. Das Zentrale ist, dass man es gut sehen kann, und zwar, dass es alle Gemeindemitglieder sehen können, weil dort wird die Torah im Gottesdienst präsentiert erst und dann wird aus ihr gelesen. Und dann, was doch eine relativ wichtige Angelegenheit ist, gerade wenn es um kleine Synagogen geht, es wird eigentlich getrennt zwischen Männern und Frauen oder es soll die Möglichkeit der Trennung zwischen Männern und Frauen geben. Das fordern vor allem orthodoxe Gemeinden und gerade in kleinen Städten gibt es ja gar nicht die Möglichkeit, dass man viele Bauten errichten kann. Das heißt, wenn die von allen Juden benutzt werden sollen, dann sollte man auch die Möglichkeit haben, Männer und Frauen irgendwie zu trennen. Das kann in einem eigenen Schiff sein, das kann auch durch einen schlichten Stellsturm sein.
Ja, aber kann man trotzdem sagen, trotz dieser vielen unterschiedlichen Bauten, dass es sowas gibt wie einen Stil für Synagogen?
Nein, überhaupt gar nicht. Man hat sich eben immer angepasst. Also in Berlin, die neue Synagoge zum Beispiel, wurde im maurischen Stil gebaut, weil man meinte, irgendwie Juden haben irgendwas mit Orient zu tun. Aber die Hamburger Synagoge, über deren Wiederaufbau jetzt gerade debattiert wird, die ist in neuromanischen Formen gehalten gewesen. So eine Art Mischmasch aus rheinischen Kathedralen plus norddeutscher Spätgotik. Also eine etwas seltsame Architektur, muss man sagen, im Rückblick gesehen. In Potsdam, die Synagoge war neubarock und in Plauen steht bis heute eine wunderbare Synagoge aus den 1920er Jahren. Das ist blanker Funktionalismus, was da steht. Und in der Nachkriegszeit war das genauso. Man hat ja relativ wenige Synagogen wieder aufgebaut. Erstens, weil es die Gemeinden nicht mehr gab. Sie wurden ermordet. Das war das eine. Und das zweite ist, man wollte eben auch den großen Schnitt machen und hat deswegen ganz oft sehr modern gebaut.
Endlich mal erklärt Nikolaus Bernau zur Frage, wie man heute eine Synagoge baut. Gestern Nachmittag beriet der Deutsche Bundestag über die Aufarbeitung der deutschen Kolonialherrschaft. Katja Lückert hat ein paar Stimmen zusammengetragen.
Genau, als letzter Tagesordnungspunkt ging es im Bundestag um den Kolonialismus. Dazu haben Grüne, FDP, AfD und Linke ihre Anträge eingebracht, in denen sie ihre Vorstellungen und Forderungen zum Umgang mit dem kolonialen Erbe darlegten. Die Linke beantragt eine unabhängige Bundesstiftung zur Erforschung des Kunstraubs, ein umfassendes Restitutionsgesetz und, so die Linken-Abgeordnete Brigitte Freihold, ein Mahnmal.
Und Nachkommen der Versklavten und Kolonisierten müssen als Partnerinnen der Gedenkstättenarbeit gestärkt werden. Schließlich müssen ein zentrales Mahnmal sowie weitere dezentrale Gedenkstätten für die Opfer von Kolonialismus, Versklavung und Rassismus als Lernorte errichtet werden.
Die FDP forderte Gespräche auf Augenhöhe mit den Herkunftsgesellschaften und eine umfassende Digitalisierung der Kunstgegenstände. Auf dem entgegengesetzten Ende der politischen Skala könnte man nur noch den Abgeordneten Marc Jongen von der AfD zitieren, auch weil er sich auf den Antrag der Linken bezog. Er forderte, die Rückgabe der Kunstwerke solle gestoppt werden.
Um den sachgemäßen Umgang mit den Museumsbeständen geht es dabei am allerwenigsten. Diese sind nur der Anlass für ein großes Umerziehungsprojekt der deutschen und europäischen Gesellschaft, die, wie es der linken Antrag ausdrückt, rassistisch sozialisiert sei. Gemäß der Ideologie des Postkolonialismus sind die Gesellschaftsstrukturen, Lebensrealitäten, Kunst oder Kultur, alles bis in die Sprache hinein, geradezu durchseucht von kolonialen Kontinuitäten und müssen davon mit deutscher Gründlichkeit gereinigt werden.
Soweit der Abgeordnete der AfD, Marc Jongen, im Deutschen Bundestag. Anlass zum Jubeln gibt es wieder in Pompeji, wo jetzt Archäologen einen ungewöhnlich gut erhaltenen Wagen für Umzüge und Paraden entdeckt haben. Es handelt sich um einen großen, zeremoniellen Wagen mit 4 Rädern, schönen Bronze- und Zinndekorationen mit erotischen Motiven, so hieß es. Der Wagen sei wenige 100 Meter nördlich der berühmten Ausgrabungsstätte in Civita Giuliana gefunden worden und sei fast intakt. Während der Antike befand sich an dem Fundort ein Stall. Und noch mehr vom Weltkulturerbe. Der knapp 70 Meter lange mittelalterliche Wandteppich von Bayeux soll restauriert werden. Der Teppich wird seit den 80er Jahren im eigens dafür errichteten Centre Guillaume le Conquérant in Bayeux in der Normandie ausgestellt. Dieses Museum soll ab dem Jahr 2024 neu gestaltet werden, sodass nun Zeit ist, sich auch dem Teppich zu widmen und ihn von Staub und Schäden zu befreien. Das waren die Kulturmeldungen.
Mit Katja Lückert, vielen Dank. Saudi-Arabien weist den CIA-Bericht zurück, nachdem Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi genehmigte. Das und mehr in den Informationen am Abend mit Petra Ensminger. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.